Der Stellenwert des TBS, eine Applikation, die jetzt circa seit 10 Jahren bekannt ist und weiterentwickelt wird und bei der wir in vielen Schritten auch dabei waren. Aber vielleicht ganz am Anfang, Sie zu erinnern, was kann denn ein Knochendichte-Messgerät oder die DEXA-Methode eigentlich so alles? Und da sieht man eigentlich, dass neben der Knochendichte-Messung, dafür benutzen wir sie, links auch die Weichteilkomposition, der Gehalt an Fett, an Muskelmasse, an Wasser im Körper gemessen werden kann. Das wird leider viel zu wenig in der Diabetologie, in der physikalischen Medizin und auch leider viel zu wenig in der bariatrischen Medizin als Follow-up verwendet. Wir haben hier einige Erfahrungen gemacht. Es geht auch um eine sehr exakte Ausmessung der Konturen der Wirbelkörper, die man hier mit der VFA treffen kann. Der TBS, den ich Ihnen dann gleich vorstellen werde, und Vektordiagramme können angelegt werden in Hüftregionen, was eventuell für Endoprothetik im Hüftbereich eine Bedeutung haben könnte. Also das kann die DEXA-Methode und das alles wird kaum angewendet, obwohl es sehr einfach softwaremäßig hier zu implementieren sein könnte. Das Prinzip von TBS möchte ich Ihnen in 3 Schritten erklären. Zuallererst die theoretischen Überlegungen dazu. Es ist mehr oder weniger Textur- oder Mustererkennungsanalyse. Ich schaue nach Unterbrechungen von Regelmäßigkeiten. Ich messe nicht die Regelmäßigkeit in einem Gewebe, hier im Knochengewebe, sondern ich messe dort, wo diese Regelmäßigkeit unterbrochen wird. Verglichen mit einem Wald messe ich nicht die Bäume, sondern die Waldlichtungen, um hier zu einer quantitativen Analyse zu kommen. Sie sehen hier die Übersichtsdarstellung ganz links einer Knochendichtemessung, korreliert mit Schnitten durch anatomische Präparate, sieht man jeweils oben reguläre gute Verhältnisse und das errechnete Grauwertdiagramm, das sogenannte Variogramm, das sich danach richtet, Lichtungen, Regelmäßigkeit mit verschiedenen Grauwerten rechnerisch zu hinterlegen. Und Sie sehen schon, worauf es hinausgeht, wenn Sie unten die typische Osteoporose-Situation am Knochengewebe sich zu Gemüte führen, dann sehen Sie eben dort diese Strukturdefizite, diese Strukturunterbrechungen an diesen Kadaverschnitten mehr oder weniger, die sich dann entsprechend auch rechnerisch in Grauwerttabellen, in Grauwertvariogrammen wieder rechnerisch wiedergeben lassen und das letztlich zu einer TBS-Image-Beschreibung führen kann, die in verschiedenen Farben verschiedene Strukturregelmäßigkeiten oder Unregelmäßigkeiten beschreibt, eben oben normale Verhältnisse, unten entsprechend den schwer strukturdefizitären Knochen wiedergibt. So könnte man überlegen, dass TBS eigentlich mehr als die Knochendichte an Informationen über unseren Knochen ermöglichen kann. Der zweite Schritt der Entwicklung und der Überlegung war, dies an Kadaverschnitten, an Kadaverknochen zu korrelieren. Man hat sich hier 3 sehr prominente Architekturparameter in diesen Schnitten überlegt. Die Trabecular Number, also die Nummer, die Anzahl von Trabekeln pro Sichtfeld, pro Quadratmillimeter oder die Konnektivität, ein Parameter des Strukturgefüges, oder Trabecular Space beschreibt den Abstand der Trabekel zueinander, der mit zunehmender Pathologie im Knochen natürlich ein größerer wird. Und da konnte man nachweisen, dass an diesen Tier- und Kadaverpräparaten tatsächlich dieser TBS zu diesen wichtigsten Strukturparametern sehr wohl streng in Korrelation zu setzen ist und eben je mehr Strukturdefizit objektivierbar ist, desto niedriger die TBS-Werte generiert werden können. Zusätzlich auch noch zu Structure Model Index, auch ein Strukturparameter, und auch zu Stiffness, also zu Rechengrößen, die die Knochenbiegsamkeit darstellen können. Wir haben das dann weiterentwickelt, wieder mal dank von Christian Muschitz, der an Knochenbiopsien, und wir verfügen über eine große Knochenbiopsiebank, wenn Sie wollen, haben wir so 150 bis 170 Knochenbiopsien und sämtliche klinische Parameter von diesen Patienten katalogisiert, und wir haben hier bei über 120 Patienten mit Osteoporose Knochenstrukturanalyse aus der Knochenbiopsie und TBS-Werte generiert auch aus Knochendichtemessungen verglichen. Und was Sie hier sehen können ist, wenn wir in der normalen Mikro-CT-Untersuchung einer Knochenbiopsie die üblichen Marker wie Anzahl der Trabekel rechts, Structure Model Index links, Abstand der Trabekel zueinander links oder relatives Knochenvolumen zu Knochendichte korrelieren, dann sehen wir sehr wohl eine Art von Korrelation, die nicht sehr steil ist und auch nicht sehr schmal ist. Vergleiche ich nun diese Architekturparameter aus dieser Mikro-CT-Untersuchung der Knochenbiopsie, wieder Structure Model Index, Anzahl der Trabekel, Abstand der Trabekel zueinander und relatives Knochenvolumen zu den TBS-Werten, dann fallen Ihnen auch mit freiem Auge zwei Dinge auf. Die Kurve ist steiler, die Korrelation ist eine dichtere und die Streuung ist eine viel schmälere. Also wir konnten sozusagen den Proof of Concept publizieren und sagen, ja, diese theoretischen Überlegungen sind sozusagen in der klinischen Medizin umsetzbar. Wir machen bereits einen Schritt weiter, haben auch Zugang zum Nano-CT an unseren Knochenbiopsien, und eines unserer nächsten Projekte wird sein, die TBS-Werte dieser Patienten mit den Nano-CT-Architekturparametern und Größen zu vergleichen. Nur zu sehen, das ist gerade Arbeit in Progress. Das heißt, das sind einmal diese drei Ebenen, wo man getestet hat, inwieweit ist also der TBS brauchbar und kann Nachvollziehbares zeigen, sodass man sagen konnte, dass mit hoher Genauigkeit hier natürlich dann auch Frakturen und Nichtfrakturen zu unterscheiden werden können. Und das sieht man auch, wenn man so die großen Kohortenstudien vergleicht und die Odds Ratios, dann sehen Sie, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, sowohl bei Hüftfrakturen als auch bei Vertebralfrakturen oder bei allen Frakturtypen sehr wohl, dass hier unabhängig von den klinischen Risikofaktoren, unabhängig von der Knochendichte, der TBS sehr wohl genau diskriminieren kann zwischen Patienten ohne Fraktur und mit Fraktur. Das heißt, er könnte ja eventuell gemeinsam mit der Knochendichte noch viel genauer Auskunft geben, wie ist jetzt das Frakturrisiko bei meinem Patienten. Wenn Sie unten sehen, verschiedene Knochendichte-Level von rechts außen normal bis Osteoporose, Werte in der Knochendichtemessung mit der entsprechenden Inzidenz, und ich dazu noch TBS erhebe aus der gleichen Messung und mir dann die Patienten raushole, die auch dann noch ein niedriges TBS haben, dann habe ich eine noch vielmals bessere Möglichkeit, hier die Frakturwahrscheinlichkeit bei diesen Patienten vorauszusagen. Das am Hologic-System funktioniert genauso wie am Luna-System hier genauso aufgestellt, nur spiegelbildig, Knochendichtemessungen diesmal rechts und die TBS-Werte am horizontalen Diagramm. Und Sie sehen wiederum, dass vor allem interessant in der Osteopenie, die uns ja keine Schlüsse zulässt eigentlich, wenn Sie sich die mittlere Säulenanordnung ansehen, dass bei osteopenischen Messwerten, aber TBS-Werten, die sehr niedrig sind, dann noch einmal eine viel bessere Erkennung des Frakturrisikopatienten möglich ist als nur mit Knochendichtewerten. Sodass wir schon überlegen, also wo ist das Add-Value, wo ist der Mehrwert dieser TBS-Untersuchungen, und sodass man sich die sekundären Osteoporosen genauer vor Augen geführt hat. Und Sie haben ja schon auch am Beispiel des Diabetes eben sehen können, wie kompliziert das sein kann. Und man hat sich hier, wir haben hier eigene Untersuchungen, wir haben sowohl TBS-Messungen bei Essstörungen durchgeführt, wir haben TBS-Messungen bei verschiedenen seltenen Knochenerkrankungen, nicht nur Osteogenesis imperfecta, sondern auch der Hypophosphatasie durchgeführt und haben hier Unterschiede einerseits in den verschiedenen Schweregraden der Osteogenesis imperfecta nachweisen können, was mit der normalen Knochendichte eigentlich nicht möglich ist. Wir haben sowohl bei Anorexia nervosa Unterschiede feststellen können, aber auch bei bariatrischen Patienten, einmal mehr muss ich Christian Muschitz zitieren, wo wir bei bariatrischen Patienten vor allem in den Nachuntersuchungen neben Abfällen der Knochendichte auch Abfälle der TBS-Rechengröße sehen können, aber die sich doch unterscheiden, ob ich gewisse Behandlungsstrategien postoperativ verfolge oder nicht. Hier noch einmal eine Darstellung, die haben Sie schon mehr oder weniger von Christian Muschitz gehört. Vergleichen wir Diabetespatienten mit Osteoporosepatienten, dann sehe ich vor allem, dass sich der TBS Diabetespatienten und Nicht-Diabetespatienten, dann sehe ich, dass sie sich vor allem im TBS unterscheiden und nicht in der Knochendichtemessung und wenn, dass sie eher tendenziell höher sind bei Diabetespatienten. Das haben Sie schon gehört. Das haben Sie auch schon gesehen, weil wir eben auch gedacht haben, dass hier die kortikale Porosität einen Stellenwert hat bei diesen Patienten. Und auch diese Abbildung haben Sie gesehen. Da soll Sie nur darauf hinweisen, dass bei Diabetikern die TBS-Untersuchung sehr wohl eine sehr, sehr hohe, hilfreiche Information stellen kann. Auch hier sehen Sie, dass sich hier die TBS-Werte vor allem signifikant unterscheiden und nicht die Knochendichte-Messungen allein, sodass hier sehr wohl ein Mehrwert objektivierbar ist. Schauen wir uns jetzt so ein bisschen durch die Literatur der letzten 2 Jahre. So hat hier eine Arbeit von Didier Hans, dem Erfinder des TBS, sehr schön noch einmal das zusammengestellt, was ich Ihnen auch am Ende mitgeben werde, dass es bei Formen der sekundären Osteoporose möglicherweise früher und möglicherweise deutlicher Frakturgefährdung zeigen kann, bei chronischer Kortikosteroideinnahme, beim Diabetes, wie schon gehört, bei Nierenerkrankungen, aber auch bei der Aromatase-Hämmertherapie ist es hier sehr, sehr deutlich, bei Fehlfunktionen der Nebenschilddrüse, nicht nur Hyper-, sondern auch Hypoparathyroidismus, und dass möglicherweise der Nutzen auch bei Patienten liegen kann, die ein Knochendichte-Niveau haben, das so rund um die Interventionsschwelle ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter liegt. Hier kann es eventuell doch weiterhelfen. Es gibt hier auch Untersuchungen bei nierentransplantierten Patienten. Auch hier wurden Untersuchungen gemacht, die das TBS als guten und unabhängigen Prädiktor für Ermüdungsfrakturen bei diesen Patienten, die nierentransplantiert oder an der Hämolyse sind, zeigen lassen. Eine andere Arbeitsgruppe zeigt im letzten Jahr eben Substitutionstherapien bei Hypoparathyroidismus mit 1,84 Parathormon auch, dass hier sehr gut auch mittels Trabecular Bone Score diese Sensibilität des Knochens auf diese Substitution mit dem Parathormon wiedergegeben werden kann und sehr gut die Skelettdynamik wiedergegeben werden kann. Und dann noch eine Untersuchung wiederum an Nierenpatienten, also auch dort sollte das TBS doch sehr gut Veränderungen in der Knochenstruktur bei diesen Patienten frühzeitig wiedergeben können, genauso wie bei Crohn's Disease. Und hier haben wir mit unserer befreundeten Arbeitsgruppe aus Bratislava auch eine Arbeit für uns, die sehr gut zeigen kann, dass hier der TBS auch schon sehr früh Informationen geben kann und nicht die Knochendichtemessung selbst über eventuelle Strukturdefizite oder Frakturgefährdung bei Patienten mit dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Auch wir beschäftigen uns hier mit Veränderungen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Knochenstoffwechsel. Wie können wir das jetzt in die Routine einbauen, diese Überlegungen, die jetzt so seit 10 Jahren weiterentwickelt werden? Sie sehen hier eine Frax-Berechnung und Sie sehen, dass dieser Frax bei einem Patienten, der einen T-Score von minus 2,2 hat, ein Major Osteoporotic Risiko von 15 gibt, Hip Fracture allerdings schon von 5,7. Implementiere ich jetzt mit meiner Software, die ich beim Knochendichte-Messgerät ja haben kann, noch das TBS-Resultat von 1,1000, so sehe ich, dass sich dann deutlich dieser Frakturrisikowert erhöht, von 15 auf 20 und auch für die Hüftfraktur deutlich höher wird. Also Sie sehen hier doch, dass wir individuell am Patienten vor uns hier doch noch einmal mehr herausbekommen können. Und das wurde auch letztlich in Leitlinien des DVOs und auch in der österreichischen Leitlinien aufgenommen. Wo ist denn jetzt so der Grenzwert? Was ist denn normal und was ist nicht normal bei TBS? Da haben wir noch ein bisschen Probleme und ich warne Sie, die T-Scores, die von den Firmen mitgeliefert werden, auch am TBS-Wert anzuwenden und eventuell sogar dann T-Score-konform, wie wir es von der Knochendichte-Messung kennen, anzuwenden. Das funktioniert nicht. Das ist auch nicht evidenzbelegt, sondern was wir wissen, ist, dass alles, was unter 1,200 ist, eine gestörte, verminderte Knochenarchitektur ist. Was partially degraded über 1200 und 1350 heißt, das wissen wir eigentlich nicht. Um wie viel Prozent hier mehr zu rechnen ist mit irgendwas, dem fehlt tatsächlich die Evidenz, sodass man evidenzbelegt sagen kann, der Cut-off ist 1200, alles drunter ist Verdacht auf Strukturdefizit. So ist es zu interpretieren und nicht mehr. Wir wissen, dass Patienten mit der gleichen oder ähnlichen Knochendichte nicht unbedingt ein ähnliches oder gleiches Frakturrisiko haben müssen und dadurch auch nicht unbedingt behandlungsbedürftig oder vielleicht doch behandlungsbedürftig sein müssen. Sie sehen das auch hier bei dieser Darstellung sehr, sehr oft bedingt natürlich durch degenerative Veränderungen. Sehen Sie hier bei gleichen Knochendichtewerten, aber bei einem guten TBS-Value im Vergleich zu einem schlechten TBS-Value natürlich ganz verschiedene Konsequenzen, die Sie dann aus diesen Berechnungen erhalten können. Hier das typische Beispiel von degenerativen Veränderungen und wie sie dann auch uns in die Irre führen können. Wir sehen hier bei einem Patienten links eine Knochendichte, die weit entfernt von einem rechnerischen Frakturrisiko liegt, eben durch zunehmende Veränderungen, weil auch Kalk hier an der Stelle gemessen wird, wo er nicht hingehört, sozusagen durch das planare Messverfahren. Der TBS aber, der ja BMD-unabhängig errechnet wird durch dieses Variogramm, sehr wohl schon deutliche niedrige Werte zeigt und dadurch sehr wohl auf ein erhöhtes Frakturrisiko hinführen kann. Detto bei Diabetes, das haben Sie ausführlich gehört von Christian Moschitz. Also ich habe Ihnen somit hier schon zwei sehr konkrete Indikationen, wo der TBS tatsächlich Mehrwert gibt, vorgestellt. Das ist einerseits die degenerative Veränderung an der Wirbelsäule, andererseits aber auch der Diabetes mellitus durch die verschiedenen Veränderungen, die Sie erklärt bekommen haben. Das Ganze ist eingeflossen in die Arznei und Vernunft. Das Ganze ist eingeflossen auch in den DVO, in den Deutschen Dachverband, der sehr wohl sagt, TBS hat Mehrwert, TBS-Werte zu generieren, macht eine möglicherweise bessere Frakturrisikoerkennung und Frakturrisikoerrechnung wie Knochendichte-Messung alleine. Und es ist auch hier noch einmal sozusagen quantitativ dargestellt. Was sollen Sie mit nach Hause nehmen? Was könnten so Vorteile dieses Trabecular Bones, der Trabecular Bone Structure gegenüber der Knochenmineraldichte sein? Noch ein Tool, möglicherweise bei Morbus Bechterew, kann es auch hier weiterhelfen, auch zusätzliches Frakturrisiko zu erkennen. Das sind Untersuchungen, die wir im Moment im Rheumazentrum Oberlau führen. Und eben bei der Summe von sekundären Osteoporose können wir möglicherweise schon früher, also mit einer Knochendichtemessung, auf deutliche Risiken hinweisen, wie Cortisoneinnahme, Nierenerkrankungen, Aromatasehemmer. Der Patient, der sich eben nahe dem Frakturrisiko, aber nicht deutlich unter dem Frakturrisiko zeigt, auch der ist wahrscheinlich durch den zusätzlichen TPS-Wert besser zu kategorisieren. Die Rolle des Trabecular Bone Scores in der Therapie und Therapieüberwachung ist noch nicht sozusagen eindeutig festgestellt. Ob es hier tatsächlich einen Mehrwert gibt, werden erst künftige Studien zeigen. Dankeschön.